Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zurück zu einer weiteren köstlichen Episode unseres Podcasts Bistro Bonanza. Ich bin Hannes Wagner, Serviceleiter in diesem schönen Food-Podcast. Heute haben wir das Vergnügen, zwei herausragende Persönlichkeiten aus der Food-Welt willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, ihre einzigartigen Erfahrungen und Ansätze zu den neuesten Trends und Innovationen in der Food-Branche zu hören. Also, anschnallen und bereit machen für eine Folge voller Food-Themen und Inspirationen. Fabio Ziemsen ist heute zu Gast, Berater, Branchenexperte, Young Global Leader und noch ganz viel mehr. Hallo Fabio.
Hallo.
Und die Geschäftsführerin HR und Vice President HR Continental Europe Aramark, Simon Zilgen, ist dabei. Hallo Simon.
Hallo.
Wir beginnen, wie es bei uns üblich ist, mit den Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, es zählt eine Antwort spontan und nur eine der zwei Antwortmöglichkeiten bitte auswählen. Simon, süß oder salzig?
Süß.
Fabio, warm oder kalt?
Kalt.
Simon, Kuhmilch oder Mandelmilch?
Mandelmilch.
Fabio, regional oder exotisch?
Regional.
Traditionell oder trendig, Simon?
Trendig.
Fabio, Cheat Day oder Ausgewogenheit?
Ausgewogenheit.
Simon, gekochtes oder rohes Gemüse?
Gekochtes.
Fabio, Proteinshake oder isotonisches Getränk?
Proteinshake.
Sehr gut, vielen Dank. Das waren auch schon die Fragen. Wir beginnen direkt mit dir, Fabio. Ja. Du bist als Partner bei Zintinus für die Finanzierung und Unterstützung von Startups aus dem Food-Bereich verantwortlich. Erzähl uns vielleicht ein bisschen was über Zintinus und auf welche Themen ihr euch konzentriert.
Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Mit Zintinus investieren wir in Unternehmen, die sich im Grunde engagieren, die Transformation des Lebensmittelkosmos oder der Lebensmittelwertschöpfungskette voranzutreiben. Das heißt, das sind Unternehmen, die sich im Bereich der alternativen Proteinquellen, im Bereich Clean Nutrition, im Bereich der Food Waste und Food Loss Reduction engagieren. Und da unterstützen wir im Grunde als klassischer Venture Capital Fonds, auf der einen Seite natürlich mit finanziellen Mitteln, aber auf der anderen Seite mit Netzwerk, mit Know-how und auch vor allem mit der Erfahrung, die wir vier Partner und vor allem auch unser Team im Lebensmittelsektor haben. Und diese Startups, das sind meistens Unternehmen, die sich in der Skalierungsphase befinden. Das heißt Unternehmen, die schon ein, zwei Jahre am Markt unterwegs sind und jetzt im Grunde die nächste große Skalierungsstufe erreichen wollen. So, das kann eine Expansion sein, das kann auch der Ausbau des Vertriebs sein oder es kann, wenn man halt auch gerade im B2B-Bereich darüber nachdenkt, der Ausbau in industrielle Anlagen sein. Da gibt es verschiedene Bereiche. Das ist natürlich genauso ein breites Feld, wie es auch Lösungen in den verschiedenen Segmenten gibt.
Jetzt habe ich da viele Begriffe rausgehört, alternative Proteinquellen, Clean Nutrition und so weiter und im Zweifel an, ne? So, ja. Okay, also es sind immer so Punkte, wo man sich überlegt, frage ich jetzt nochmal nach? Deswegen, vielleicht kannst du uns dann näher nochmal abholen, was sind denn alternative Proteinquellen?
Ja, alternative Proteinquellen, das ist vollkommen richtig. Manchmal benutzt man die Begriffe dann schon so mehr oder weniger beiläufig, dabei sind sie tatsächlich noch erklärungsbedürftig. Also alternative Proteinquellen sind im Grunde Alternativen zu konventionellen Proteinen aus konventioneller Herstellung. Und mit konventioneller Herstellung sind meistens oder sind in der Regel die Produkte aus mit tierischen Ursprungs gemeint. Und wenn wir von alternativen Proteinquellen sprechen, dann gibt es halt einmal diese großen vier Kategorien, also Fleischersatzprodukte, Fischersatzprodukte, Milchersatzprodukte und Eiersatzprodukte und dann natürlich auch noch verschiedene Lösungsansätze. Das können technologische Lösungsansätze sein, von Extrusion oder auch Fermentation bis hin zu der Vermehrung von Zellen oder künstlichen Vermehrung von Zellen. Das kann aber auch auf Basis verschiedener Ingredients sein. Also sprich, wir haben gerade eben schon Mandelmilch gehört, dass man verschiedene Kerne nutzt oder aber auch andere Rohstoffe des pflanzlichen Ursprungs oder auch Algen oder Pilze nimmt und im Zweifelsfall auch, und darüber wird immer heftig diskutiert, ob Insekten vielleicht auch hier eine Alternative sind. Und so gibt sich im Grunde eine Matrix, wo es sehr, sehr viele verschiedene Lösungen gibt, gerade eben oder jetzt heutzutage ist ein großes Thema natürlich auch die Pilze und auch Myzel, das verwendet werden kann, aber darauf gehen wir sicherlich später nochmal ein.
Ja, sehr gerne. Ihr habt auch, beziehungsweise du hast den Bundesverband für alternative Proteinquellen gegründet. 2019 war das. BALPRO e.V. Was hat es denn damit auf sich und wer sind da die Mitglieder?
Also der Bundesverband für alternative Proteinquellen ist im Grunde eine Interessensvereinigung aller Akteure, die sich in dem Bereich der alternativen Proteinquellen engagieren. Das sind mittlerweile über 140 Unternehmen, die sich dort zusammengesammelt haben. Also von großen Händlern wie Rewe und Lidl, aber auch Vegetarian Butcher, Burger King, Givaudan. Also eigentlich viele Unternehmen entlang der kompletten Wertschöpfungskette, wirklich vom Acker bis zum Tellerrand, wie man so schön sagt, versammeln sich dort und diskutieren im Grunde, welche Transformationsszenarien gibt es, die uns helfen, die, wie ich sie vorhin bezeichnet habe, als konventionellen Akteure mitzunehmen in diese Transformation. Das heißt, wir sind jetzt kein ideologischer Verband, der sagt grün über alles in Anführungszeichen, sondern wir helfen vor allem auch allen Akteuren. Und deswegen haben wir auch sehr, sehr viele Unternehmen aus der konventionellen Proteinherstellung. Also das sind Fleischereibetriebe, das sind Unternehmen der Prozess- und Verfahrenstechnologie, die sich halt im Grunde engagieren, um ein Szenario aufzuzeigen, mit dem wir im Grunde alle mitnehmen können und eine Zukunft gestalten können, auf der alternative Proteinquellen keine Alternativen oder Ersatzprodukte mehr sind, sondern ihren Platz auf dem Teller haben, der uns allen ein gutes Gewissen gibt, dass wir uns auch noch in 20, 30 Jahren gut ernähren können.
Und Simone, alternative Proteinquellen bei Aramark, auch ein Thema?
Auf jeden Fall. Also bei uns gibt es auch alternative Proteinquellen. Wir haben Fleischersatzprodukte auch auf Basis von pflanzenbasierten Proteinen. Bei uns stehen im Vordergrund Erbsenproteine oder Soja. Ich fand den Aspekt, den du, Fabio, genannt hast mit den Insekten sehr interessant. Ich denke mal, da werden wir uns vielleicht auch nochmal nachher etwas näher zu austauschen. Ich glaube, dass es aber auch da immer in die Richtung geht. Also was ist quasi auch gesellschaftlich akzeptiert und was ist eher ungewöhnlich in unseren Breitengraden. Also da sind wir noch nicht angekommen, aber wir haben das auf jeden Fall auch und es ist auch uns sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, im Vordergrund stehen Erbsenproteine und Soja.
Auf den ersten Blick Insekten, das erinnert einen immer so ein bisschen irgendwie an Dschungelcamp oder so. Das ist immer so das, was man immer irgendwie so gehört hat. Da spielt sicherlich auch, das ist eine Frage, die sich jetzt spontan stellt, wahrscheinlich auch die Vermarktung dann durchaus eine große Rolle. Ne? Also ich meine, im alltäglichen Leben würde ich jetzt zumindest für mich behaupten, irgendwie gucke ich ja eigentlich gar nicht drauf, was so in den Produkten ist. Ne? Ich nehme irgendwie den Käse, weil das ist irgendwie Käse, da steht Käse drauf und dann ist es für mich Käse. Wie seht ihr das denn? Würde sich jetzt heutzutage ein Produkt, ich sage jetzt mal Fleisch, was irgendwie aus Insekten besteht, also eigentlich kein Fleisch dann ist und ganz groß draufstehen würde, enthält Insekten, jetzt gut verkaufen oder braucht es da noch Zeit oder welche Ansätze gibt es dafür, um das auch gut zu vermarkten, diese Quellen?
Ja, ich habe gerade eben die Quelle der Insekten der Vollständigkeit halber genannt. In der Tat ist es so, dass wir diesen Bereich als sehr nicht nur gering einschätzen, auch momentan gering sehen, insbesondere wenn es um die Endkonsumentenversorgung geht. Das Thema Insekten spielt vor allem gerade im Feed-Bereich, also sprich in der Livestock-Versorgung, eine sehr große Rolle, wenn man jetzt Rinder oder auch vor allem halt Fische oder auch Hühner ernähren möchte. Und da zahlt das Thema der Insekten sehr, sehr stark auf das grundsätzliche Thema der Kreislaufwirtschaft ein, weil man sehr, sehr schnell dafür sorgen kann, dass sich im Grunde Insekten kultivieren lassen aus Lebensmittelabfällen, aus Biomasse, die aus natürlichem Weg wiederum aus der bestehenden Wertschöpfungskette gewonnen wird. Im Endkonsumentenbereich haben wir da unsere Erfahrungen in den vergangenen 5, 6, 7 Jahren gemacht und müssen einfach feststellen, dass da die kulinarisch-kulturellen Unterschiede einfach zu groß sind und es hier einfach noch nicht die richtigen Produktapplikationen gibt, die dafür sorgen, dass der Konsument jetzt bereit ist, dafür A, Geld auszugeben und B, auch seine Ernährung abändern will. Deswegen sage ich immer Insekten, ja, es gibt verschiedene Szenarien und es gibt auch einige Unternehmen, die dort einen sehr, sehr guten Job machen und sich dort engagieren. Aber in der breiten Masse sehen wir es tatsächlich auch auf mittelfristige Zukunft nicht in unseren Breitengraden. Es gibt natürlich weltweit Regionen, wo Insekten ein absolutes Nonplusultra sind und auch in der täglichen Ernährung eingebunden sind. Da sind aber einfach die Hürden hierzulande einfach zu groß. Und wir haben es ja jetzt gerade auch schon gehört, Dschungelcamp und Co. Es sorgt sehr, sehr schnell dafür, dass man eine polarisierende Diskussion in dem Bereich hat. Da sehe ich wesentlich andere und bessere technologische Ansätze, die dafür sorgen, dass wir irgendwann einen guten Ernährungsshift hinbekommen.
Wobei es schon interessant sind, also ich war früher viel auch in Asien unterwegs und da ist es ja im Grunde genommen nichts Außergewöhnliches. Und wenn ich es nicht wüsste und ich das jetzt einfach keine Ahnung, in Form eines Burgers serviert bekomme, ich würde es wahrscheinlich gar nicht herausschmecken, weil ich meine, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie Insekten schmecken. Ich habe aber auch einige Podcasts zu dem Thema gehört und habe dann gehört, dass es teilweise Heuschrecken wie Hühnerfleisch schmecken soll oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich das wahrscheinlich essen, weil es nicht keinen unangenehmen Geschmack wahrscheinlich per se hat. Würde ich es aber wissen, würde ich das wahrscheinlich dann doch nicht essen, weil dann das Ekelgefühl einfach zu groß ist. Und ich glaube, das ist das, was dann auf der einen Seite noch eine große Hürde ist oder weil es gesellschaftlich dann eben doch in unseren Breitengraden nicht so akzeptiert ist und weil es nicht zur normalen, in Anführungsstrichen, Küche dazugehört. Und ich glaube, das Zweite ist dann, würde ich einfach unterstellen, auch die Haltungsform oder wie züchtet man eben dann die Insekten und was muss man da entsprechend auch noch mit beachten, wenn das dann wirklich zum Massenprodukt wird? Also ist das dann alles konform, Compliance? Ich glaube, das sind Fragen, die man sich dann auch noch stellen müsste. Aber ich finde das Thema trotz allem sehr interessant. Also auch wenn du jetzt sagst, Fabio, da gibt es sicherlich noch bessere oder andere Proteinquellen, die sich da besser eignen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es ein interessantes Thema.
Also vom Ressourceneinsatz und von allen anderen Komponenten ist es sicherlich eines der attraktivsten Lösungen. Ich habe da, wie gesagt, einige Produktapplikationen schon getestet und man merkt de facto den Unterschied. Sie sind schmecken teilweise sehr trocken, sehr pulverig. Und auch die Frage ist, wenn man jetzt in Anlehnung an jetzt die pflanzenbasierten Burger oder die Originalburger jetzt so einen Burger aufmachen würde, ob dann wirklich auch das dem ganzen Thema gut tun würde, das weiß ich nicht. Deswegen glaube ich, muss diese Branche auch einfach ein sehr starkes Selbstbewusstsein entwickeln, mit eigenen Produktapplikationen an den Markt zu geben, die ihre Vorzüge herauskristallisieren. Und es steht außer Frage, wenn wir uns die ernährungsphysiologischen Aspekte dieser Produkte angucken, dann sind die sehr, sehr stark und auch sehr gesund. Und ich glaube, das kann eines der Themen sein, über die diese Produkte irgendwann ihren Weg in den Markt finden. Aber wenn wir uns das als klassisches Massenmedium für den tagtäglichen Gebrauch ansehen, dann sind da einfach meine Zweifel. Mhm. So, das ist das, wo ich noch so momentan die Hürden habe. Genau.
Stand heute. Das Thema alternative Proteinquellen, das ist ja jetzt nicht neu. Wann habt ihr denn das Thema, beziehungsweise wann habt ihr gemerkt, dass es an sichtbarer Relevanz gewonnen hat?
Ja, das Thema ist in der Tat nicht neu. Es gibt schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten, wenn man so will. Ich versuche das immer in verschiedenen Generationen zu betrachten. Also die erste Generation war sicherlich die der Biofach 1995, wo wir Seitanbratlinge hatten, Sojaprodukte, die halt auch uns unser Leben lang mit dem Bild geprägt haben, wie sich quasi Veganer und Vegetarier aussehen. Und da gab es irgendwann genau diesen Shift zu dem Zeitpunkt, wo Produkte an den Markt gekommen sind, die wirklich den Anspruch haben, ihren Originalen oder den Produkten konventionellen Ursprungs in nichts nahe zu stehen. Also sprich von den Aromen her, von der Textur, von dem geschmacklichen und multisensorischen Erlebnis. Und damit ist im Grunde eine neue Generation angetreten, die gesagt hat, okay, wir wollen wirklich in die Mitte des Tellers und wir wollen vor allem auch die Massenkonsumenten überzeugen. Und diese neue Generation der Alternativen ist vor allem auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein einhergetreten. Da war es nicht mehr der Zeigefinger und die Jesuslatschen in Anführungszeichen, sondern da waren Sneakers und ein sehr, sehr viel stärkerer, lifestyleiger Auftritt mit einem Selbstbewusstsein und gesagt, wir ernähren uns gesund, wir ernähren uns pflanzlich. Das heißt, der komplette Narrativ hatte sich da auch geändert. Und diese Generation ist jetzt vor allem auch wieder im Wandel, denn der Anspruch der neuen Generation ist es, dass man vor allem den Vorreitern Beyond Meat, Impossible Food und wie sie alle heißen, mit neuen und in Anführungszeichen sauberen Lösungen entgegentritt. Also sprich weniger Ingredients, weniger Zutaten, weniger Zusatzstoffe und vor allem wesentlich mehr auf dem Aspekt der Gesundheit. Und das ist im Grunde die nächste Generation, die wir sehen, bevor wir dann irgendwann in die vierte Generation kommen werden. Und das ist die vor allem sehr, sehr stark eher einen technologischen Hintergrund hat, dass man die Produkte wirklich eins zu eins verwenden kann wie ihre Originale. Ein Aspekt, der vor allem im Foodservice-Bereich eine wesentliche Rolle spielen wird. Und genau, wenn man sich diese verschiedenen Generationen so anguckt, dann ist es natürlich mit jeder Generation ist auch die Breite der Zielgruppen. Mit der neuen oder mit der zweiten Generation, die ich gerade genannt habe, wurden vor allem auch die Flexitarier angesprochen. Also die Menschen, die sagen, sie wollen trotzdem noch Fleisch konsumieren, aber wesentlich weniger und vor allem wesentlich besser in der Qualität und alles, was quasi dann das Delta ist, will man dann durch vegane und pflanzliche Alternativen ausgleichen. Und wenn jetzt dann quasi die neue Generation kommt, die halt sehr viel cleaner ist und gesünder ist, dann will man vor allem auch die letzten Zweifler aus dem Markt überzeugen, die sagen, pflanzenbasiert, das ist so eine zusammengepanschte, ultra-processed Lebensmittellösung, wovon wir gerade auch sehr, sehr, sehr wenig nur noch im Markt sehen. Aber das sind so. Und dann kann man sich ungefähr den Milchbereich angucken oder den Dairy-Bereich und sieht, wie weit schon diese pflanzenbasierten Lösungen in unseren Haushalt kommen werden. Ich erinnere mich noch, vor 10 Jahren hat jeder darüber gejoked, wenn es am Prenzlauer Berg den Soja-Latte gab. Und jetzt mittlerweile ist das einfach gang und gäbe, dass wir Mandelmilch haben, dass wir Hafermilch verwenden, dass wir einfach die klassische Milch in ihren Anwendungsendszenarien, also als Kaffeezusatz oder im Müsli oder im Shake, dass das sehr, sehr klar jetzt schon durch die neuen Alternativen einfach ersetzt wird.
Fabio, da habe ich jetzt nochmal eine Frage. Wenn du von dieser Generation sprichst, verstehe ich das richtig, dass das mehr, noch viel mehr in die Richtung puristisch gehen soll? Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt oder wenn ich jetzt über vegane Produkte nachdenke und ich schaue mir dann an, was da an Zutaten drin ist, dann bin ich manchmal überrascht, oh, was ist denn da noch an Zusatzstoffen drin oder womit wird, ich als Laie übersetze ich es jetzt mal so, der Geschmack quasi kompensiert. Und ist es jetzt so, dass der Trend eher dahin geht zu sagen, nee, da lassen wir jetzt auch noch mal vieles von weg, sondern konzentrieren uns tatsächlich auf die Essenz oder auf das Produkt oder halten es so puristisch wie möglich. Ist das richtig?
Das ist richtig. Man versucht jetzt vor allem halt auch Lösungen zu finden und deswegen hatte ich gerade eben auch schon diese Lösung der Myzel angesprochen. Das sind im Grunde diese weißen Fasern, die man unter Pilzen kennt. Wenn man die jetzt rekultiviert, dann hat man am Ende auch eine sehr, sehr schöne Substanz, aus der sich sehr gut das Faserige aus Muskeln nachbilden lässt. So, und das heißt, ich habe nicht mehr diese Minced Meat, also das Hackfleisch-Alternativen, die durch einen Extruder produziert worden sind, sondern ich habe in Zukunft auch die Möglichkeit, sogenannte Whole Cuts, also wirklich Fleisch-Alternativen als ganzes Stück anzubieten, die dann natürlich auch faserig sind und in einem sehr, sehr schönen sehr, sehr schön einfach mimiken können, was wir halt im Grunde aus dem konventionellen Bereich gehen und das auf eine sehr saubere Art und Weise. Und so ist es halt für viele Lösungen. So, das heißt, die Reduzierung der Zutaten wirklich auf ein Minimum, das ist das, wo gerade der Markt sich hin entwickeln wird, ja. Bis es dann in Zukunft, wie gesagt, ne, der Bereich der Zellkultivierung ist, wo wir dann wirklich 1:1 Fleisch haben, aber was halt im Grunde im Bioreaktor und im Fermenter hergestellt worden ist. Und dann kann ich diese Fleischalternativen wirklich 1:1 verwenden wie Fleisch. Dann habe ich genau die gleichen Kochzeiten, dann habe ich genau die gleichen Bratzeiten. Dann muss ich mir nicht Gedanken darüber machen, wie verwende ich das jetzt, sondern es ist 1:1 das Gleiche.
Oh, gerade spannend.
Gibt es denn in der Betriebsgastronomie, um das Thema nochmal zu nehmen, was die Relevanz betrifft, beziehungsweise wie wird da direkt am Gast die Nachfrage wahrgenommen?
Wir haben schon verschiedene Produkte oder Produktlinien, die wir auch entwickelt haben. Wir zum Beispiel haben ein Food Boost Programm, was wir auch mit der sogenannten Clean Eating Philosophie quasi entwickelt haben. Also das heißt, keine Verwendung von Zusatzstoffen. Ich denke, das stellen wir eben auch fest, grundsätzlich das Thema mehr Aufmerksamkeit auch gewonnen hat in der letzten Zeit. Und ich würde jetzt vielleicht fast mal sagen, insbesondere nach der Pandemie, so 2020 rum, ist das Thema nochmal mehr in den Vordergrund gerückt. Wenn ich jetzt gerade nochmal auf das referenziere, was du gesagt hast, Fabio, dann hat das sicherlich auch damit zu tun, dass sich das auch nochmal immer weiter nach vorne entwickelt und auch stärker bespielt wird, auch in verschiedene Richtungen. Bei uns, wir haben zum Beispiel auch eine Kooperation mit Vegans seit 2021 und wir legen eben auch viel Wert darauf und wir schauen eben auch immer nach Alternativen, die wir anbieten können, weil der Bedarf und auch das Interesse ist definitiv da. Aber was wir natürlich auch in der Betriebsgastronomie feststellen und was für uns auch ganz wichtig ist, dass wir auf die Kundenbedürfnisse insofern eingehen müssen, dass natürlich der Geschmack stimmt, dass auch die Voraussetzungen dafür, dass wir Sachen anbieten, die eben gesund, nachhaltig sind und dass das alles eben entsprechend auch gewährleistet ist. Das heißt, wir testen auch, du hattest es erwähnt, Fabio, auch die Mycel-Proteinprodukte. Wir haben 3D-gedruckte Fleischersatzprodukte getestet. Aber wir müssen natürlich auch, und bei diesen Tests zusehen, ob das etwas ist, was wir dann auch in der Masse quasi anbieten können. Und das steht bei uns im Vordergrund. Aber auf die Frage nochmal, der Bedarf ist da und das Interesse ist auch da, ja.
Fabio, ihr unterstützt ja in diesem Bereich auch Startups, beziehungsweise schaut danach, sage ich mal. Wie muss man sich das vorstellen? Also gibt es viele Startups in diesem Bereich? Man hört ja immer viel sozusagen in der Öffentlichkeit jetzt von Tech-Startups oder irgendwie die neue App und so weiter. Wie sieht das denn in dem Bereich eigentlich aus? Food.
Also in dem Bereich sieht es sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Es gibt viele Unternehmen, die genau diese Probleme erkennen, die wir in der klassischen Lebensmittelindustrie sehen. Ne? Wir müssen nicht darüber sprechen, dass die Nachhaltigkeitsbilanz der klassischen Lebensmittelindustrie irgendwo hinkt. Und da gibt es natürlich viele passionierte Gründer, die sagen, wir wollen im Grunde Bestandteil der Lösung sein, wie wir im Grunde diese Lebensmitteltransformation vorantreiben können. Und deswegen schließen sich dann Unternehmen zusammen, Wissenschaftler mit BWLern und Gründern im Grunde kleine Einheiten, kleine Unternehmen und fangen an verschiedenen Problemstellungen zu arbeiten und gehen dann mit diesen Lösungen an den Start. Und dann gibt es immer verschiedene Stufen, in denen dann auch Venture Capital Unternehmen oder auch Business Angel einsteigen. Es gibt ein ganzes Ökosystem einer unterstützenden, Landschaft, die dann hilft, dass diese Unternehmen sich weiterentwickeln können und dann irgendwann im Zweifelsfall gekauft werden oder halt auch sogar einen Exit haben oder beziehungsweise auch ein IPO. Das heißt, da gibt es eine recht große Bandbreite an verschiedenen Akteuren, die in den verschiedenen Feldern unterwegs sind. Und da muss ich sagen, da ist es in Deutschland auch ein sehr, sehr, also an vielen Stellen passiert einfach sehr viel. Berlin ist sicherlich ein Hotspot, aber Hamburg auch, München vor allem und auch hier das Rheinland, hier finden sich auch sehr, sehr viele Unternehmen.
Wenn ich jetzt eine visionäre Idee habe und mir so ein paar Gedanken drüber gemacht habe, vielleicht auch ein Konzept habe, wie komme ich denn dann zu so einem Unternehmen wie ihr, die da unterstützen oder auch grundsätzlich, also so in die Branche? Das ist bestimmt eine Frage, die sich viele stellen, die jetzt gerade mal eine Idee haben, ne?
Ja, man kommt dann entweder auf die Idee, diesen schönen Podcast hier zu hören.
Das ist natürlich die erste Idee.
Erster Schritt.
Ja? Erster Schritt, genau.
Nee, es gibt gerade für Unternehmer, die anfangen, gibt es verschiedene Events, Meetings, wo man dann quasi in dieses Ökosystem kommt. Also es gibt in Hamburg ein sehr, sehr großes Event, das nennt sich Food Innovation Camp zum Beispiel, oder in Berlin die New Food Konferenz, oder da gibt es auch Orte wie den ProVeg Incubator oder auch Kitchen Town, wo sich Gründer treffen. Es gibt lokale Organisationen wie in Nordrhein-Westfalen, den Food Hub NRW. Und die haben sich alle zur Aufgabe gemacht, im Grunde die verschiedenen Akteure immer zusammenzubringen, zu gucken, okay, gibt es dort gerade in der frühen Phase, wenn man gerade anfängt, die erste Idee zu entwickeln, den ersten MVP aufzubauen, dann ist es meistens so, dass dann für so eine sogenannte Seed-Finanzierung entweder Early-Stage-Investoren in Frage kommen oder Business Angel, und die sind dann meistens genau auch in diesen Ökosystemen unterwegs. Entweder arbeiten sie selber als Mentoren oder sie gucken im Grunde auch über das Netzwerk, was wäre jetzt ein ganz guter Ansatz. Und dann entwickeln sich diese Unternehmen weiter, fangen dann die ersten Vertriebsgespräche an, haben dann ein, zwei Ankerkunden, die dann sagen, hey, wir finden euch spannend, wir wollen mit euch zusammen was ausprobieren. Das sind dann genau diese Themen, wo es auch wichtig ist, eine Brücke zu schlagen zwischen den etablierten Akteuren und den Startups, ne, um auch da das richtige Erwartungsmanagement zu haben. Und wenn dann irgendwann die Maschinerie anläuft, dann braucht man etwas mehr Geld, um halt auch in die Produktion vorzufinanzieren. Und dann wiederum kommen institutionelle Investoren oder halt später phasige Venture Capital Unternehmen wie wir und kommen dann mit an Bord, und dann helfen wir natürlich auch. Und dann geht das Ganze weiter, aber dann halt auf einer etwas weiterentwickelten Stufe. Aber für Unternehmer oder Gründer, die gerade anfangen, gibt es recht viele Anlaufstellen. Ne? Auch insbesondere über LinkedIn organisieren sich unheimlich viele Gruppen. Ich habe auf Facebook auch eine eigene Gruppe gegründet, die nennt sich German Food Startups. Da sind auch sehr, sehr viele aktiv. Wir veranstalten regelmäßig Events in Berlin im besagten Kitchen Town oder auch mit ProVeg zusammen, wo halt die Gründer hinkommen können und sich gucken können, wer ist hier alles, sich mit anderen Gründern austauschen können. Erfahrungsaustausch ist das Allerwichtigste auch, ne, damit man auch aus den Fehlern anderer lernen kann. Und so entsteht da schon so ein gutes, prosperierendes Umfeld, in dem sich diese Unternehmen auch entwickeln.
Und gibt es da so ein, ja, wie so ein, irgendwie so, keine Ahnung, so ein One-Pager mit so den absoluten Basics, die ich mitbringen muss, sozusagen damit.
Mit einem Spickzettel.
So eine Art Spickzettel. Naja, ich komme, genau, kann ja sein. Aus deiner Erfahrung. Ich komme jetzt gerade so gedanklich aus der Ecke, weil wir hatten vor einiger Zeit unter anderem die Caro Nichols von 3BS, ne? Und die hat jetzt vom Weg her natürlich vielleicht einen anderen gehabt, so Höhle der Löwen, ne? Und ich glaube, jetzt wir befinden uns jetzt auch gerade wieder in dem Zeitraum, wo das beginnt. Das ist so das, wie man sich das vorstellt. Ja, da kommt man dann in so einen Raum und dann sitzen da irgendwie drei Leute und, ne? Also so. Aber so ist es wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Nee, das ist, also ich sag mal, für viele war die Höhle der Löwen, insbesondere halt auch in den Anfangsphasen, gerade bei Food-Bereichen, war es ein unheimlicher Booster. Also weil gerade Lebensmittel transportieren ja was anderes als eine Digitallösung. So, und wenn ich dann eine Show habe und da kann verkostet werden und dann kann ich direkt abends online bestellen und das testen und ich habe dann ein sympathisches Gründerteam, die dann dort auch noch stehen, Frage und Antwort. Das hat was ganz anderes und jeder hat eine Connection zu Lebensmitteln. Also Lebensmittel, die transportieren was ganz anderes, als wenn ich jetzt eine digitale Lösung habe oder eine App oder dergleichen. So, deswegen ist auch grundsätzlich das Gründen in dem Bereich auch etwas anderes, weil ich auch über ganz andere Skalierungsmechaniken denke. Wenn ich eine App habe und ich baue die auf und dann geht es für mich darum, Reichweite zu generieren, Serverkapazitäten aufzubauen und dann im Grunde das Ganze digital zu transportieren. Das ist natürlich im Lebensmittelbereich etwas anderes. Da bin ich abhängig von Lieferanten, also von Ressourcen. Ich bin abhängig von Vertrieblern, Vertriebsinfrastruktur, welche mit welchen Händlern arbeite ich zusammen, arbeite ich über die Gastronomie, arbeite ich über die Gemeinschaftsgastronomie. Ne? Da gibt es verschiedene Kanäle, über die ich gehen kann. Und da muss ich auch immer mehr Zeit in Vertrieb entwickeln, gleichzeitig aber auch die Marke weiterentwickeln, dann auch meine Produktion im Auge behalten. Das heißt, das ist von seiner Komplexität, ist es oftmals auch anders. Und insbesondere, wenn ich auch ganz am Anfang stehe und ich brauche eine Produktionsküche, dann kann ich mir ja jetzt nicht hinstellen und für 500.000 Euro mehr dann auf einmal das ganze Equipment kaufen, sondern dann brauche ich auch Orte, wo ich das ausprobieren kann. Da brauche ich starke Partner, die auf meine Bedürfnisse eingehen und mir auch erlauben, am Anfang ein Stück weit rum zu experimentieren. Und das sind alles so Themen, die man hier im Auge. Und deswegen einen One-Pager. Da gäbe es so viele One-Pager, wie es Lösungen und Unternehmen in dem Bereich gibt, weil es natürlich auch unheimlich viele verschiedene Produktapplikationen gibt. Wenn ich jetzt ein Eis-Startup aufbaue, dann habe ich natürlich andere Ansprüche, als wenn ich jetzt ein Hyper-Functional Drink oder Powder aufsetze, was ich sehr einfach über online verkaufen kann. Also nur auf den digitalen Vertrieb setzen kann. So, das heißt, ich habe unterschiedliche, wie man so sagt, Go-to-Markets. Ne? Also ich kann als jemand, der ein einfaches Produkt aufsetzt, nehmen wir mal einen Pulver. Ja, wir haben ein Unternehmen in unserem Portfolio, die bieten Haferpulver oder auch Milchpulver-Varianten an, auch mit funktionalen Ansätzen. Ein sehr, sehr schönes, ein sehr schöner Ansatz. Die können natürlich den digitalen Vertriebskanal unheimlich gut nutzen. Und da liegt auch der wesentliche Vorteil bei diesem Unternehmen, weil es ganz klar sagt, du musst jetzt nicht mehr deine Milchkanister im Supermarkt kaufen und dir einen abschleppen und dabei 99% Wasser durch die Gegend schleppen, sondern du kannst bei uns das Pulver kaufen und dir zu Hause deine Milchmischung zurecht machen. Und dadurch ist natürlich auch der Online-Vertriebskanal ein super prädestinierter Weg. Das ist aber natürlich ein komplett anderes Geschäftsmodell, als wenn ich jetzt mit alternativen Fleischprodukten an den Start gehe.
Ich glaube, bei dem gesamten Thema, wenn ich da so zuhöre, gibt es ja auch eine große Komplexität auch an Zusatznutzen. Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel mit dem Pulver bleibe, dann fallen an verschiedenen Stellen schon mal Plastikverpackungen oder sowas weg. Also das oder überhaupt Verpackungen. Und wenn ich an das ganze Thema, was ja auch damit einhergeht, Food Waste denke, was bei uns eben auch eine große Rolle spielt, das ist auch eines unserer drei Nachhaltigkeitsziele, die wir uns gesetzt haben, dann ist das etwas, was ja in dem gesamten Kontext auch nochmal eine größere Rolle spielt, um nachhaltiger zu werden, weil da einfach, glaube ich, auch ein größeres Bewusstsein entstanden ist, sich entsprechend da nachhaltiger auch zu verhalten oder nachhaltiger auch zu essen oder zu konsumieren. Und in dem Zusammenhang habe ich nochmal eine Frage: Gibt es aus deiner Sicht oder war die Corona-Situation nochmal ein Booster, was diese Themen angeht? Also dass man sich nochmal vielleicht bewusster damit auseinandergesetzt hat, grundsätzlich mit dem Thema, was ist eigentlich gesund, was tut mir gut, was ist eher schädlich und was ist auch gut für die Umwelt und so in dem Kontext.
Corona war sicherlich ein Booster für viele Bereiche, ne? Auch dass wir jetzt hier online sprechen. Im Lebensmittelsektor würde ich sagen, weniger für das Nachhaltigkeitsbewusstsein, aber auf jeden Fall für das Gesundheitsbewusstsein, weil die Menschen automatisch sich auf einmal damit auseinandersetzen mussten, wenn die Gastronomie zu hat. Was nehme ich denn tagtäglich zu mir? Das heißt, sie mussten wieder anfangen zu kochen, sie mussten wieder anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und die verschiedene Delivery-Lösungen haben sicherlich dafür auch davon sehr, sehr stark profitiert. Wir erinnern uns an diese ganzen Delivery-Unternehmen, die innerhalb von 10 Minuten liefern wollten, die in der Zeit lang alle aufgepoppt sind. Aber auch die Meal-Kit-Anbieter haben unheimlich stark davon profitiert. Aber natürlich auch diese D2C-Unternehmen, wie das von mir vorhin genannte Blue Farm, die ganz, ganz viele verschiedene Komponenten vereinigen und dann natürlich dafür sorgen, dass du dich als Konsument gesund ernähren kannst, gleichzeitig aber auch die Nachhaltigkeitsaspekte mit auf den Weg bekommst, ja, dass du ressourcenfreundlicher wirtschaftest, weniger Verpackung etc. Und genau solche Modelle haben schon auch davon profitiert, aber die leben auch sehr stark davon, dass der Konsument an sich sein Verhalten auch ein Stück weit abgeändert und angepasst hat, ne? Er ist bei vielen in vielen Bereichen leider Gottes wieder in alte Muster zurückgekommen, aber was das Thema Ernährung angeht, da sehe ich es in der Tat positiver, auch dass das Thema sich bewusster mit verschiedenen Themen auseinandersetzen zu können. Und ich hatte ja auch eingangs erwähnt, dass diese zweite Generation auch wesentlich lifestyleiger einhergeht. Ich habe eine Zeit lang immer da als Beispiel diese Dokumentation Game Changer genommen, die auf Netflix eine Zeit lang lief und sicherlich eine der erfolgreichsten Netflix-Dokumentationen war, produziert von Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan und James Cameron, wo es wirklich darum ging, den Vegan und also vor allem den veganen Sportlern nochmal ein ganz anderes Bewusstsein zu geben und auch die ganz anders zu platzieren, den Narrativ zu verändern. Und wenn sich jemand wie Arnold Schwarzenegger oder Jackie Chan da so positiv ausspricht, und das haben wir eine Zeit lang immer mehr gesehen, dass Dokumentation und die ganze Medienlandschaft natürlich unheimlich stark diesen Trend auch mitentwickelt. Und leider Gottes sehen wir jetzt gerade, und das hat Anfang des Jahres sehr stark zugenommen, auch dass sich ein Gegentrend jetzt entwickelt. Das ist einfach so, wenn ein Trend zum Trend wird, dann auch nur, weil es Gegentrends gibt. Und diese starke Polarisierung im Bereich in der Lebensmittelwirtschaft, gerade auch gegen pflanzenbasierte Alternativen, die sehen wir gerade sehr, sehr stark.
Kurz zurück nochmal zu den Startups.
Okay. Das ist jetzt aber sehr interessant, inklusive Filmtipps.
Ja, auf jeden Fall. Genau, wir haben auch 3 Schauspieler gehört.
Ist auch sehenswert, ich habe es auch gesehen.
Simon, vielleicht kurz zu dir, weil ich glaube, es wäre nochmal interessant zu wissen, aus Unternehmenssicht jetzt Aramark in diesem Beispiel jetzt interessante Startups fördert, findet und so weiter. Wie muss man sich das da so ein bisschen vorstellen?
Also im Grunde genommen, hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt, ist es so, dass wir natürlich auch kontinuierlich den Markt beobachten und regelmäßige Tastings durchführen von innovativen Produkten. Auch das nochmal betont, wichtig ist es eben, dass es zu uns passt und dass wir eben entsprechend Kooperationen eingehen, wo wir eben auch sicherstellen, dass sowohl der Geschmack als auch die Herstellung und die Zusammensetzung und die auch die Herkunft so ist, dass wir sagen, naja, also wir bieten unseren Kunden hier das an, was eben auch unseren Grundsätzen entspricht, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, zu dem entsprechenden Clean Eating. Das ist etwas Wichtiges und dass wir eben immer gucken, dass wir, wo es Kooperationen gibt, dass wir da eben entsprechend auch mit einsteigen, wenn es eben entsprechend darauf einzahlt, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, eben auch, was wir mit Vegans gemacht haben. Ich finde aber auch, parallel dazu ist nochmal wichtig zu betonen, dass man die Themen und damit eben auch die Innovationen, die sich aus diesen Themen ergeben, auch als Unternehmen mit befeuert. Also indem man sich eben an Aktionen beteiligt, beziehungsweise selber welche initiiert. Also wir machen es wie viele Unternehmen auch, dass wir den Veganuary eben entsprechend durchführen, dass wir eine eigene Produktlinie haben, wie Like, die sich eben ausschließlich mit veganen Produkten und vegetarischen Gerichten quasi auseinandersetzt und das entsprechend anbietet und damit eben auch immer wieder dieses Thema bei den Kunden und Kundinnen, bei unseren Gästen präsent macht und damit auch nochmal dazu beiträgt, das Bewusstsein eben auch dazu zu verstärken. Und ich fand das Beispiel von dir, Fabio, auch nochmal gerade ganz, ganz interessant, dass eben in vielen Köpfen immer noch so, glaube ich, oder zumindest in der Vergangenheit, die Meinung vorgeherrscht hat, Proteine und eiweißreiche Kost gibt es nur über tierische Produkte und das ist ja eben nicht der Fall und darüber eben auch zu zeigen, ich kann auch sportliche Höchstleistungen bringen und mich eiweißreich ernähren, indem ich keine tierischen Produkte, sondern eben vegane Produkte konsumiere, nutze.
Jetzt sind gerade auch wieder ein paar Begriffe gefallen wie, oder schon mehrfach jetzt auch schon Clean Nutrition zum Beispiel, aber auch Functional Food ist ein Begriff, ne, In-vitro-Fleisch und so weiter. Das ist natürlich immer so schwer zu verstehen, wenn man damit wenig zu tun hat. Vielleicht greifen wir den Punkt mal Clean Nutrition und Food Waste vielleicht nochmal kurz auf. Mag das jemand vielleicht mal in eigenen Worten kurz erklären, was das bedeutet?
Bei Clean Nutrition versuche ich immer dem Gegenüber ein Bild zu vermitteln. Muss ich einen klassischen Supermarkt vorstellen mit all seinen verschiedenen Produkten und Kategorien. Und man muss sich jetzt angucken, okay, man legt jetzt eine Schablone auf diesen Markt und guckt einfach, wo kann man in welcher Produktkategorie einfach für bessere und gesündere Lebensmittel sorgen. Das heißt, für beispielsweise Zucker reduzieren, man kann Fett reduzieren, man kann Salz reduzieren und diese ganzen verschiedenen Lösungen, die man dann hat, ne, und wo man auch die verschiedenen Werte drauf hat und sich dann anguckt, was sind bessere Alternativen? Wir sehen momentan beispielsweise im Cereals-Bereich, also hier bei den ganzen Cornflakes und was es nicht alles gibt, da sehen wir unheimlich viele Unternehmen, die jetzt gerade sagen, wir wollen mit gesunden Alternativen an den Weg gehen, ne? Dass es halt nicht so viel Zucker drin gibt, dass sie im Zweifelsfall sogar noch mit Vitaminen beigesetzt sind. Und das ist genau dieser Bereich, dass man sagt, okay, man möchte das kulinarische Erlebnis beibehalten und vor allem auch den Geschmack beibehalten und diese Kindheitserinnerungen, aber man möchte gewissenhaft gut konsumieren können, ohne zu glauben, dass man jetzt wahnsinnig viel Zucker zu sich nimmt oder wahnsinnig viel Salz und seinem Körper dadurch. Und das ist das, was man so als Clean Nutrition bezeichnet, sich einfach bewusster, gesünder zu ernähren, ohne jetzt großartig auf das kulinarische Erlebnis verzichten zu müssen. So, und das ist zudem. Und Food Waste, was du gerade gesagt hast, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Bereich. Aber wenn wir jetzt mal bei Clean Nutrition sind, das ist zunächst einmal das, genau. Dann gibt's halt Functional Food, das ist so quasi die Weiterentwicklung. Da geht es dann wirklich von klassischen Produkten, die einfach nur den funktionalen Zusatznutzen haben, dass sie gesund sind und dass sie halt mit Vitaminen ergänzt worden sind, bis hin zu wirklich Food Becomes Medicine, wo wir von personalisierten Ernährungsmodellen sprechen, ne? Wo dein Bluttest oder dein DNA-Test aufgenommen wird und geguckt wird, wie kannst du dich ideal ernähren. Da geht man dann auch in die Analyse des Mikrobioms. Also das heißt, da wird auch geguckt, wie setzt sich grundsätzlich dein Darmbakterium auseinander. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, um zu gucken, wie Ernährung am Ende des Tages dafür sorgen kann, dass du länger lebst, dass du gesünder lebst, dass du einfach mehr in einer Balance bist. Und das ist so dieser Übergang vom Verständnis her.
Und gibt es da für diese Bereiche Clean Nutrition oder Functional Food so Standards, die irgendwie gesetzt sind? Oder wie muss ich mir das dann vorstellen bei Clean Nutrition? Ne? Also jeder versteht das vielleicht anders. Braucht ja vielleicht so eine Art Orientierungsmaßstab auch für Verbraucher zu erkennen, okay, das, was jetzt da draufsteht, ist jetzt Clean Nutrition oder darauf haben sich alle Hersteller verständigt oder was auch immer.
Ja, also bei Clean Nutrition, das ist jetzt erstmal ein Oberbegriff. Dafür Standards zu definieren, ist natürlich auch umstritten, muss man ganz klar sagen, weil du musst immer gucken, was ist die Benchmark, was ist der Vergleichswert. Ne? Und das sehen wir ja gerade in der ganzen Nutri-Score-Definition, die den Anspruch hatte, dem Kunden Orientierung zu bieten, was gesund ist und was nicht. Da muss man aber sich immer damit auseinandersetzen, okay, was wird quasi als Basis genommen, von der aus man in die Bewertung reingeht. Und deswegen ist es hier einfach so, Clean Nutrition, sagen wir definieren für bestimmte Bereiche einfach das Produkt, was am meisten verwendet wird, ne? Sei es ein Schokoriegel oder sei es eine Limonade, und gucken dann, Was sind die Alternativen, die halt die besten und gesündesten Alternativen zu dem Produkt sind, aber gleichzeitig auch den Konsumenten ansprechen, weil sie halt vom Geschmacksprofil ähnlich sind?
Was sind eurer Meinung nach, wenn wir das mal beschränken, auf vielleicht nur ein paar wesentliche Punkte, die wichtigsten Trends im alternativen Lebensmitteluniversum zurzeit?
Also für mich wären in der Tat die wichtigsten, das sind diese, sind die Lösungen, bei denen wir sehen, dass wir Alternativen haben zu Problemen, die einfach gerade mehr und mehr offensichtlich werden. Das heißt, bei Commodity-Produkten, Kakao oder auch Schokolade, ne, wir sehen da wahnsinnig steigende Preise, wir sehen einfach auch eine Versorgungsunsicherheit. Und wenn es dort Alternativen gibt, die an diesen Lösungen arbeiten, und ne, sei es bei Commodity-Produkten, sei es bei den konventionellen Proteinlösungen, dann ist das genau, sind das genau Trends, wo ich ganz klar weiß, da gibt es Lösungen, Startups, die arbeiten an den Lösungen. Wir haben jetzt gerade auch in ein Unternehmen investiert, die ganz klar sagen, die Kakaoernte als solche ist unheimlich ineffizient, ne? Weil man nimmt nur die Kakaobohne raus, aber den ganzen Körper, die ganze Kakaofrucht, die wird weggeschmissen. Aber aus dieser Kakaofrucht, da ist so viel hochwertige Biomasse drin, da lässt sich noch Kakaowasser draus machen, man kann auch die einzelnen Stoffe verwenden, um sie halt als Pulver weiter zu verarbeiten. Und das sind halt im Grunde so Aspekte, wo wir sagen, man muss darüber nachdenken, wie kann man das, was uns gegeben ist und das, was wir aktuell als Standard für die Lebensmittelversorgung von 8,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, das kann man auch als Basis nutzen, zu sagen, auf der einen Seite, wir wollen es effizienter machen und quasi Ressourcen reduzieren und auf der anderen Seite uns auch mit der Problematik auseinanderstellen, dass wir 2050 9,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben, die auch alle versorgt werden müssen. Aber dafür können wir jetzt nicht auf einmal mehr Kühe züchten oder auch mehr Hühner züchten, weil dafür bräuchten wir drei Planeten und die ganze die Biodiversität auf unserem Planeten würde einfach völlig hinüberkippen. Und deswegen muss man halt einfach gucken, wie kann man die Effizienzen nutzen, wie kann man aus Seitenströmen wieder Hauptströme machen, denn es gibt einfach nur einen Naturstoffkreislauf und dann einfach sehen, wie man hier am besten Lebensmittel und halt auch Biomasse verwendet, um sie halt auf natürlichem Wege den Menschen zuzufügen. Es gibt auch unheimlich schöne Cases, wie man aus Kernen wieder Produkte schaffen kann, ne? Also sei es jetzt aus den Kernen von Nüssen oder auch Nüsse als Schale wiederum verwendet, ne? Und nicht jedes Mal guckt, dass man die Nussschale abgesetzt kriegt. Also da gibt es unheimlich viele verschiedene Ansätze und das ist das, was für mich der absolute Obertrend ist, zu gucken, wie können wir einfach dieses Lebensmittelsystem effizienter kreieren, um da das Bestmögliche am Ende des Tages rauszuholen.
Für mich geht das ein bisschen auch in die Richtung, es war jetzt ein tierischer Vergleich, aber eben dieses from nose to tail, dass man wirklich ganzheitlich quasi schaut, dass man Produkte oder Nahrungsmittel, Lebensmittel ganzheitlich nutzt und schaut, was du jetzt gerade auch nochmal mit der Kakaobohne oder Kakaofrucht beschrieben hast, dass man eben da wirklich guckt, was kann man eigentlich noch draus machen. Und das geht auch wieder zurück, weil das war noch ein Punkt, den du gefragt hattest, Hannes, auch nochmal zu dem Thema Food Waste, was ja im Grunde genommen nichts anderes heißt als das, was schmeiße ich eigentlich weg von dem, was ich verwerte. Und wenn ich das jetzt auch nochmal auf unser Unternehmen beziehe, dann ist es so, dass wir eben auch ein Food Waste Management haben, wo wir im Grunde genommen Trainings durchführen, IT-gestützte Analysen machen, um eben wirklich zu vermeiden, dass, wenn ich eine Möhre oder eine Kartoffel schäle oder so, dass einfach ganz, ganz wenig nur davon als Abfallprodukt irgendwo landet, beziehungsweise was kann man eben aus den Abfällen im Grunde genommen auch noch machen. Also diese Gesamtverwertung, ich glaube, das ist auch nochmal ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, der nochmal ein nächstes Level im Grunde genommen erreichen würde.
Also ganzheitlich sozusagen. Mhm. Ja. Spannender Ansatz. Denkt man gar nicht so viel drüber nach, wenn man jetzt irgendwo so durch den Supermarkt läuft oder was auch immer. Ne? Man sieht das immer so alles als selbstverständlich an.
Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was passiert eigentlich mit der Kakaofrucht, wenn die Bohnen weg sind. Also absolut. Wo landet das? Ja.
Gibt es dann vielleicht auch skurrile Geschäftsideen oder Startups sozusagen, die man schon mal erlebt hat, wo man dann sagt, naja, das geht jetzt vielleicht zu weit oder das ist einfach völliger Quatsch?
Also es gibt natürlich immer wieder verrückte Lösungen, die einem vorgestellt werden, aber ich bin mittlerweile fernab davor, diese Unternehmen zu verurteilen, weil oftmals sind Gründer, wenn sie wirklich sich in die Öffentlichkeit wagen und sagen, hey, wir haben uns Gedanken gemacht und das könnte eine Lösung sein, sind in den wenigsten Fällen die, wo ich jetzt sage, Entweder waren sie zu früh ihrer Zeit oder sie waren, das hörte sich so skurril an, aber im Endeffekt macht es auch irgendwie Sinn. Deswegen, ich bin da fernab zu das Ganze irgendwie zu verurteilen, was witzig. Ob ich in meinem Leben schon, ich habe schon sehr, sehr viele Produkte getestet, testen dürfen. Ich hatte auch schon die eine oder andere unangenehme Erfahrung im Nachhinein. Das kann ich schon mal sagen. Einmal bin ich sogar im Krankenhaus gelandet, aber das ist, das bringt das Ganze halt mit sich. Aber gab es da jetzt, also klar, man sieht immer sehr, sehr viele skurrile Themen da draußen, aber da ist jetzt keiner dabei, wo ich jetzt sagen würde, dass ich mehr darüber einen Scherz mache. Ne? Die schaffen es dann auch de facto am Markt einfach leider nicht.
Jetzt im Vergleich nochmal, wenn wir nochmal das Startup-Thema nehmen, Deutschland und der Rest der Welt sozusagen. Gibt es da so eine Verteilung oder wie nehmt ihr das wahr? Simone, du warst ja auch lange in Skandinavien und so weiter. Du hast ja schon gesagt, dass wir hier gut aufgestellt sind grundsätzlich, ne? Aber gibt es noch Länder, wo mehr passiert beispielsweise? Wie ist denn das Gefühl dazu?
Ich sage immer bewusst, dass wir hier uns nicht verstecken müssen, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass wir uns sehr, sehr kleinreden bei dem Thema und sagen, Startups, ja, das ist immer nur USA, Singapur, Israel und weiß der Geier wo. Und da muss ich sagen, gerade was das Lebensmittelsektor angeht, da haben wir hier auch gute Universitäten, wir haben ein gutes europäisches Netzwerk, was auch zusammenarbeitet. Also da würde ich auch eher in einem europäischen Gedanken immer das Ganze sehen. Es gibt natürlich Märkte, die haben, was die regulatorischen Voraussetzungen angeht, natürlich eine ganz andere Freiheit. So, und das ist jetzt Singapur, Israel oder auch die USA, die im Grunde auch den Zulassungsprozess für diese neuen Unternehmen halt vereinfacht haben und dort auch die ersten Zulassungen schon freigegeben haben. Das heißt, dort haben wir ein ganz, ganz gutes Umfeld. Und auch gerade in Israel, da ist halt die Lebensmittellandschaft als solche auch sehr, sehr stark durch Unternehmertum geprägt. Ne? Ein Land, was halt immer stark unabhängig von den Anrainerstaaten sein wollte, was sehr, sehr stark auf das ganze Thema Entsalzung gesetzt hat, wo die ersten hydroponischen Systeme entwickelt worden sind. Da ist natürlich eine universitäre Landschaft gegeben, die ihresgleichen sucht, ne? Wo halt neue Technologien sehr schnell entwickelt werden, sehr schnell in Unternehmen umgesetzt werden und dann an den Start gehen. Gleiches haben wir auch in den USA, dass dort sehr, sehr viel IP, die aus in den Universitäten entsteht, sofort in Unternehmen übergeben wird. Das sind natürlich Faktoren, die das Ganze beschleunigen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir in Deutschland, in Europa eine sehr, sehr gute und gesunde Gründungslandschaft haben. Es gibt natürlich dann auch Phänomene, wenn jetzt gerade eine steigende Inflation da ist, dass dann natürlich dann das wieder nicht so viel Fremdkapital in den Markt einfließt, aber dann sorgt das wieder, dass eine neue Welle entsteht. Also da bin ich ehrlich gesagt recht zuversichtlich, dass wir da eigentlich in einem ganz guten Umfeld sind. Ja. Aber wenn du mich jetzt so fragst, ne, die drei Regionen, das sind die, ne? Singapur, Israel und auch vor allem in den USA, wo gerade sehr, sehr viele Unternehmen in dem Bereich entstehen.
Ich würde ergänzend dazu noch sagen, dass ich zumindest wahrgenommen habe, wenn ich jetzt den Vergleich machen würde, Deutschland und Skandinavien, wo ich ja, wie du schon sagtest, war, länger gelebt habe, dass es zumindest von der Offenheit oder von der Akzeptanz neuer Ideen und Start-up Vorhaben, dass es da mehr Rückenwind gibt oder eine größere Neugierde oder ein größeres Interesse, andere Dinge auszuprobieren. Aber das ist, wie gesagt, eine sehr subjektive Wahrnehmung, die würde ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie hier als Evidenztheorie in den Podcast stellen wollen. Aber das ist meine Wahrnehmung, dass es da einfach eine grundsätzlichere Neugierde und Offenheit gibt, Dinge einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu machen. Und da gehe ich jetzt auch gar nicht so sehr auf die Lebensmittelbranche ein, sondern dass Dinge, ob das jetzt Digitalisierung ist oder da gibt es einfach weniger Vorbehalte an manchen Stellen. Und das mag auch durchaus auch zurückzuführen zu sein auf gesetzliche Regelungen oder bestimmte Datenschutzbestimmungen oder so, die vielleicht in manchen Ländern anders gehandhabt werden als jetzt bei uns in Deutschland. Aber das würde ich jetzt nochmal so als Vergleich oder als Unterschied quasi mit als Wahrnehmung mit übernehmen, ja.
Ich würde das in dem Bereich dieser neuen Lebensmittel auch unterstreichen. Da haben wir ein ganz klares Nord-Süd-Gefälle. Also das ist aber, da fällt halt Deutschland, finde ich, auch so ein bisschen so schön in die Mitte. Weil gerade für den pflanzenbasierten Sektor, da kann man ganz klar sagen, da gibt es eine sehr gute Marktdurchdringung hierzulande. Es gibt auch eine starke Markenloyalität, wenn man sich das anguckt. Das ist schon gegeben, aber gerade diese ganzen alternativen Produkte, die haben es in den südländischen Regionen, die halt sehr, sehr stark auch durch konventionelle Küche oder konventionelle Proteine in der Küche geprägt sind, wesentlich schwerer. Und deswegen gibt es da in der Tat dieses, ich würde sagen, im Norden staut man wesentlich funktionaler auf das Thema der Ernährung, ne? Und im Süden ist es halt in der Tat mehr nur durch dieses, ja, wie soll ich sagen, durch diesen Indulgence-Gedanken so, groß Festessen mit vielen Menschen und so, das ist da, ohne da jetzt irgendwelche Ressentiments schüren zu wollen, aber da gibt's halt einfach diesen Gap, ja.
Tatsächlich sind wir jetzt schon so gut wie am Ende und ich habe alles versucht, den One-Pager scheinbar nicht bekommen. würde ich mich freuen, nochmal, um so ein bisschen auch die Startup-Szene so ein bisschen zu ermuntern, noch ein paar, ich sag, nenne das jetzt mal aufmunternde Worte, aber ich meine das noch positiver, im Bereich alternative Proteinquellen jetzt nochmal zu starten, vielleicht 1, 2, 3 Tipps für die Kollegen, die etwas planen, die etwas vorhaben, für ihren weiteren Weg.
Ja, also wenn ich jetzt in dem Bereich ein neues Unternehmen aufmachen würde und ich habe gesagt, es gibt diese 4 verschiedenen Produktapplikationen, dann würde ich mir immer darüber Gedanken machen, was ist, also ich muss mir die Handelslandschaft angucken, muss angucken, wo sind auch gute Voraussetzungen gegeben, dass ich in den Markt reinschicken kann. Und dann muss ich angucken, welche Produkte sind in der Regel die Produkte, die wahnsinnig gut laufen, aber einfach ungesund sind so. Und dann kann man sich ja hinsetzen, ein Team zusammenbauen und dann die ersten Validierungsschritte machen, im Idealfall mit den Gastronomen zusammen, mit der Großkantinenversorgung vielleicht sogar, und dann zu gucken, okay, was sind genau diese kulinarischen Aspekte, die ich berücksichtigen muss, bevor ich dann in dem nächsten Schritt dann irgendwann mal einen Händler finde, mit dem ich das zusammen ausprobieren kann. So, das wäre das wäre da so ein Vorgehen, dass man sich wirklich Gedanken macht von der Endkonsumentenperspektive raus, von einem Use Case, der auch schon eine überzeugte Konsumentenschaft hat, hin über die richtige Produktapplikation dann in den Markt. So. Und das wäre für mich immer so einer der Validieren, immer gucken, dass man halt auch mit seiner potenziellen Zielgruppe zusammen das Produkt entwickelt und dann irgendwann in den Markt geht. Und dann finden sich da auch die richtigen Partner, mit denen man gemeinsam etwas aufsetzen kann. Ja.
Vielen Dank. Wir haben heute einiges erfahren über alternative Proteinquellen. Und ich danke euch herzlich, dass ihr Teil dieser Folge wart. Und vielleicht gibt es nochmal ein Wiedersehen, wo wir das ein oder andere Thema nochmal ausführlicher besprechen können. Vielen Dank.
Danke, Hannes. Danke, Fabio.
Danke euch.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!